Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt im April dabei ist, ihre Big Boards oder ihr Big Board zu vollenden und dann perfekt auf den Draft vorbereitet zu sein. Mal schauen, was bis zum Draft noch alles passieren wird. Aber wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums ja nicht alleine, sondern der Michi ist wieder mit dabei. Moin Micho!
Hallo, hallo! Darf ich es vielleicht mal deutlich sagen? Welcome back in Germany.
Ja, tschüss. Ja, danke. Genau, also ich bin wieder back in good old Germany. Das heißt, ihr habt jetzt das Vergnügen oder das Leid, mich wieder öfter zu hören. Und wir stürzen uns direkt rein in die Draft-Coverage. Ihr merkt es am Titel. Wir sprechen heute über die O-Line, zwar über die komplette O-Line. Und da werden wir es grundsätzlich so machen. Wir gucken natürlich an 11, an 30, Mitte zweite Runde und wer könnte in der dritten Runde noch so da irgendwie für uns verfügbar sein, beziehungsweise was wäre auch ein guter Value vom Prospect her, wen wo zu nehmen. Darüber werden wir ein bisschen sprechen, weil egal welchen Podcast ich höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, also sei es die guten deutschen Podcasts, also Downside Talk zum Beispiel, oder auch einige amerikanische bzw. englischsprachige Podcasts. Da ist für die Dolphins immer, schwierig. Was soll man denn überhaupt machen? Also deswegen geben wir euch so Möglichkeiten der Dolphins. Und ich glaube, eins nehmen wir gleich mal vorweg. Die Draft-Klasse ist in der Spitze nicht so stark. Also es gibt wenig Blue-Chip-Player. Ich glaube, wenn man wirklich sagen möchte, gibt es wahrscheinlich ein oder zwei Blue-Chip-Player überhaupt.
Und darf ich kurz fragen, wen du hast als Blue-Chip-Player? Weil ich habe genau einen.
Also allein vom Talent, Positional Value ist bei Blue-Chip ja so ein bisschen irgendwie mit
aus. Muss man ja rauslassen.
Genau, weil es ist ja für die Position. Man hat Jeremiah Love, definitiv.
Ja.
Das wäre für mich der eine.
Also, Blue-Chip-Player heißt ja für uns ein Spieler, wo das Bust-Risiko oder wo du sehr genau weißt, was du bekommst und wo eigentlich wenig Fragezeichen sind, wo wenig Schwächen sind, beziehungsweise wo du weißt, ganz genau weißt, okay, da entwickelt der sich hundertprozentig noch, wo die Schwächen eigentlich minimal sind. Der kann immer noch basten, das kann passieren, passiert aber bei einem Blue-Chip-Player extrem selten.
Genau, also das so kann man es definitiv definieren und da ist dieser Draft halt einfach sehr, 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 sehr dünn besetzt.
Ich muss sagen, ich habe noch einen zweiten, den ich ansatzweise Richtung Blue-Chip sehe, leider auch nicht auf einer Premium-Position, nämlich Sonny Styles, Linebacker.
Ja, stimmt, ja.
Das wäre vielleicht noch einer, wo man überlegen könnte, hey, ist der auf seiner Position tatsächlich ein Blue-Chip-Player? Das ist halt auch keine Premium-Position. Das heißt, du hast im Prinzip die beiden Nummer 1 und Nummer 2 Spieler sind ein Running Back und ein Inside Linebacker.
Nice. Ja, nee, und ich sag mal, also bei mir ist es auch so, also ich habe jetzt nicht mega viel Tape geschaut, also nur damit ihr da draußen dies Jahr ist Micho derjenige, der wahrscheinlich deutlich mehr geguckt hat und mehr Notizen sich selber gemacht hat. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe letztes Jahr halt schon in die diesjährige Draft-Klasse so ein bisschen reingeschaut und ich bin auf manchen Spielern, tatsächlich zum Beispiel einen Downs, also den Safety von Ohio, den hatte ich auch als Blue-Chip, aber inzwischen weiß ich auch nicht mehr. So, es sind bei mir tatsächlich einige Spieler, die auch so ein bisschen gesunken sind im dem Jahr, was die Einschätzung angeht. Und ja, aber darüber werden wir in den einzelnen Folgen und auch dann in den Mock-Drafts und so weiter definitiv auch nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. So, und damit würde ich sagen, wir starten einfach rein und wir starten von oben nach unten. Also nicht so, wie ihr das vielleicht auch von anderen Podcasts gewohnt seid, dass wir jetzt so eine Top 10, Top 5, Top weiß ich nicht, haben und dann von unten nach oben gehen. Wir starten einfach gleich von oben nach unten durch. Das macht's für uns ein bisschen einfacher in der Diskussion, weil dann so ein bisschen entspannter ist, weil wir halt, wie gesagt, nicht ganz so viel Tape schauen wie Leute, die das beruflich machen. Ja, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Offensive Tackle, der bei tatsächlich, ich inzwischen würde ich sagen, overall tatsächlich Nummer 1 ist. Also den habe ich jetzt auf so vielen Big Boards inzwischen auf der Nummer 1 gesehen. Und der hätte es ja gar nicht so weit, Micho.
Ja, du redest von Francis Maoyoga oder Maoyoa.
Ja,
ne? Das geht genau. Mir, glaube ich, nicht ganz gesprochen. Kommt ja aus Miami, beziehungsweise hat, ich glaube, bei den Hurricanes gespielt, ne?
Genau.
Und ja, er teilt sich so ein bisschen die Rolle mit dem, er ist auf meinem Offensive Tackle Board, nicht auf meinem Big Board, aber auf meinem Offensive Tackle Board ist er die Nummer 1. Er streitet sich da so ein bisschen mit jemand anderem drum, aber er passt halt auch genau in das Profil von Miami. Also Sullivan hat es nicht umsonst gesagt von wegen, hey, wir wollen Physis haben. Sullivan ist einer, der klassisch sagt von wegen, du fängst an der Line an. Und das ist das, ist halt Maoyoga. Und zwar 315 Pfund pure Muskelmasse. Der Typ, wenn der steht, dann steht der. Da kann der stärkste Bullrusher kommen, der läuft gegen die Wand. Ja? Ich habe mal die schöne Beschreibung gelesen, Kühlschrank auf Beinen. Und genau das ist er. ist dabei beweglich, das heißt von wegen, kann sich schnell genug drehen, trotz seiner großen Masse, ist halt dementsprechend im Passblocking wirklich tatsächlich eine absolute Macht. Runblocking ist nicht ganz so gut. Das liegt vor allem daran, er ist nicht der allerschnellste O-Liner. Also da gibt es tatsächlich Probleme, gerade was die Bewegung, den Speed zur Seite hin angeht. Da hat er tatsächlich Probleme. Das heißt, wenn dann ein Speedrusher über die Edge kommt, er halten muss, da kann er mal einen Moment, gerade auf dem Level der NFL, einen Moment zu spät kommen. Aber ansonsten hat er, ja, alles Mögliche. Er hat noch eine Menge Upsides dabei. Er ist eindeutig, und das ist relativ selten in dieser Klasse, finde ich, er ist eindeutig ein Tackle. Er ist ein Right Tackle. Ja? Das heißt, wir haben Paul auf der anderen Seite. Und das muss man vielleicht bei meinem Wort zumindest immer noch dazu sagen. Da achte ich auch drauf. Ist er ein Left Tackle? Ist er ein Right Tackle? Weil wenn wir sagen, wir haben mit Paul auf der linken Seite, da sind wir gesettelt, und Austin Jackson soll nicht Ewigkeiten oder wird nicht die Lösung auf rechts sein, brauchst du einen Right Tackle. Und wenn ich dann zwei Tackle habe, die ungefähr auf gleichem Niveau sind, nehme ich eher den Right Tackle für uns. Das heißt, dementsprechend habe ich den bei uns eher etwas höher. Wo er noch außerdem noch ein Problem hat, ist seine einzelnen Moves sind noch ein bisschen zu langsam. Da fehlt ein bisschen die Explosivität. So dass ein gegnerischer Passrusher ihn relativ schnell ja erkennen kann, was er dementsprechend will. Aber wir brauchen jetzt nicht über Arme oder sowas reden, da lege ich jetzt nicht so den Riesenwert drauf, es sei denn, man sieht das auf Tape. Ich glaube, dass Francis Maoyoa einer mit einer Top-10-Grade ist, den man auch in den Top 10 holen sollte. Und wenn der an 11 fällt, wäre das für mich eigentlich ein No-Brainer, weil für mich mit Abstand der für uns beste Tackle im Draft. Ich weiß nicht, willst du sonst noch was wissen? Soll ich sonst noch irgendwo tiefer reingehen?
Na, alles gut soweit. Ich glaube, wir sprechen bei den O-Linern dieses Jahr ist es nicht ganz so kritisch. Also, wir haben jetzt keinen Will Campbell. Na, also da war das ja durchaus ein Thema und man hatte es auch Ende der letzten Saison bei Will Campbell, also dem Offensive Tackle der New England Patriots, gesehen, dass Armlänge durchaus Probleme machen kann. Da ist er average. Also ist nicht so, dass es irgendwie mega kurze Arme wären oder so. Da sprechen wir, wenn wir über Edge sprechen, sprechen wir da definitiv extremer drüber, weil
ja,
das ist eine T-Rex-Class, wenn ich das so sagen darf. Und ja, das darf man definitiv, kann man definitiv mal so sagen. Also er hat letzte Saison auch 10 Snaps auf Right Guard gespielt. Also es wäre auch eine Möglichkeit, ihn auf Right Guard zu stellen. Der Blick auf Miami, wenn man sich das anschaut, man kann mit Maoyoga auf jeden Fall auf Right Tackle starten und Austin Jackson auf Right Guard setzen zum Beispiel und schauen, wie sich das ausgeht. Und wenn Maui Goa einfach auf Tackle zu viele Probleme bekommt aus den genannten Sachen, die Micho gerade ausgeführt hat, kann man ihn auch immer noch auf Guard ausprobieren. Das wäre kein Problem, aber er sollte zumindest als erstes auf Tackle starten.
Ja, aber das sind die meisten, also du kannst eigentlich fast jeden Tackle mal auf Guard ausprobieren. Ich finde, das ist jetzt nichts Besonderes. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, er ist trotz des Namens kein Hawaiianer, er ist ein Amerikaner, einer aus amerikanischem Samoa.
Ja.
Das ist vielleicht noch zu erwähnen. Und wenn man sich so ein bisschen andere Sportarten umguckt, ja, und ich weiß, manche Leute behaupten, das ist nur Show. Ich finde trotzdem die Körperbeherrschung und so weiter relativ gut. Und zwar in den Wrestling-Bereich guckt. Dann sieht man auch, was da tatsächlich für Athleten auch herkommen können. Das sieht man bei Offensive Tackle ja eigentlich gar nicht, weil die sich sehr viel Masse auch anessen müssen. Aber Maioa ist schon ein Athlet. Ja, also trotz seiner Größe, trotz seines Gewichts und trotz, dass er relativ langsam ist, merkt man an den Bewegungen, dass der schon ein verdammt athletischer Kerl ist.
In jedem Fall. Und wenn man kurz, damit ihr auch mal ein Gefühl dafür bekommt, der hat diese Saison über 1000 Snaps gespielt als Offensive Tackle. Der hat 3 Jahre, war er Starter, der hat nicht gefehlt. Der wird im Juni 21, also damit ihr das auch mal gehört habt, und der hat seit Woche 4, da hat er das letzte Mal einen Sack zugelassen. Also diese Saison sowieso nur 2 Sacks und das war einmal in der Woche 1 gegen Notre Dame und Woche 4 gegen Florida. Und danach hat er keinen einzigen Sack mehr zugelassen. Also auch in den Playoffs, weil Miami hat ja in den Playoffs gespielt, da werde ich dem einen oder anderen Hurricane-Fan jetzt wehtun. Aber ja, sie haben dann halt gegen Indiana verloren. Aber er hat in den Playoffs, in den 3 Spielen, 4 Harries zugelassen und 1 Hit. So, also das ist schon eine Bank. Also in diesen Spielen kann man besonders und sonst auch. Also er hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele in der ganzen Saison, wo er keinen einzigen Pressure zugelassen hat. Ja, und das ist schon ordentlich. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall sagen, dass das ein Spieler von dem Format ist, der an 11, da bin ich bei dir, der würde ich auch sagen. Das ist vielleicht auch eine grundsätzliche Frage. Würdest du, wenn Maui Goa an 11 da ist, ihn direkt nehmen oder würdest du einen Backtrade zumindest dir überlegen?
Oh, ja, da gehen wir jetzt ins Generelle rein. Francis Maioa ist einer von denen, die bei mir eine Top-10-Grade haben. Und trotz allem sage ich, wenn du zusätzliches Kapital ansammeln kannst, gerade in späte Runde 1 oder zweite Runde, dann sollte man das tun. Denn ich finde, der Unterschied ist immer noch nicht so riesig. Vielleicht wird das recht deutlich, wenn ich die Werte anzeige. Also Francis Maioa ist mein Nummer 1 Tackle und er hat bei mir auch eine Top-10-Grade. Sein Hauptmerkmal ist tatsächlich das Gewicht. Und mir geht es darum, dass er jetzt tatsächlich, also diese 300, beim Combine wurde er gemessen mit 329 Pfund, da zählt er sind 84% schlechter als er. Wenn ich mir jetzt aber angucke, die Arme, haben 26% kürzere Arme, nur als er gehört, also zum unteren Drittel, sage ich jetzt mal. Mit dem 40-Yard-Dash, also der Beweglichkeit, da liegt er bei 42%, also wirklich knapp im Mittelfeld, etwas schlechter. Er ist relativ groß, mit 56%, jetzt aber auch kein Riese. Und er hat halt eine relativ gute Technik, gerade was mit seinen Händen oder sowas angeht. Da wurde er halt, also die Handgröße und so, die ist bei 76%. So, wenn man das jetzt aussieht, er ist keiner, der in allen Bereichen irgendwie top, top, top ist. Und wenn du halt zusätzliches Material in unserer Situation, in so einem Draft, dir sammeln kannst, tu es. Natürlich kann dir ein Right Tackle helfen. Und man muss bei einem Tackle auch immer bedenken, ein Tackle braucht wahrscheinlich mindestens 1 Jahr, um sich zu akklimatisieren auf die NFL. Das sieht man immer wieder. Also wir diese Plug-and-Play-Player, die sofort in der NFL super funktionieren, die hat man halt auch relativ selten. Und ich glaube auch, dass Maioa nicht so einer ist, sondern dass er auch lernen muss, mit seinen Schwächen umzugehen, um seine Schwächen drumherum zu spielen und nicht überrumpelt zu werden. Das wird also meiner Meinung nach eine Weile brauchen. Und deswegen definitiv ja, ich würde downtraden. Wenn es kein passendes Downtrade-Angebot gibt, ja, dann nehme ich ihn. Klar. Immer noch die Frage, was sind andere, aber da glaube ich auch das, an das, was Hallen gesagt hat, man will physisch werden und an die Regel, man bildet von innen nach außen, das heißt, man fängt an den Lines an.
Genau, und dann kommen wir beim Spieler Nummer 2 zu einem Spieler, der von den Werten her, die du gerade bei Maui Goa genannt hast, definitiv auf der anderen Seite steht, also Spencer Fano, der Offensive Tackle von Utah, 6'6 groß, 311 Pfund schwer, wird 23 in Kürze. Und der hat extrem stark getestet. Also der war tatsächlich, der Bro-Jump war noch der schlechteste, da war er im 75%-Teil, also nur 25% waren besser. Und beim Rest war er nochmal deutlich, deutlich stärker. Micho, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Spencer Fano.
Ja, Spencer Fano, erstmal ein ganz großer Vorteil, hat sowohl Left als auch Right Tackle gespielt. Wird auch auf beiden Seiten gesehen. Ist also sehr versatile. Der hat, glaube ich, beim Combine, hat er sogar gesnappt oder so. Das heißt, von wegen, er kann zum Teil auch innen spielen. Er ist extrem beweglich, er ist sehr schnell, er ist explosiv, also er hat eine wahnsinnige Beschleunigung. Hat auch, wenn er die Hände einmal dran hat, dann ist er dementsprechend, schafft er es auch mit seiner Technik, den Gegner gut zu kontrollieren. Ja, die Arme sind tatsächlich deutlich kürzer, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wir haben da, und auch die Hände sind klein, die Arme sind kurz, also da liegen wir bei 8%. Unter den 8% haben kürzere Arme nur als er. Das ist einer der am kürzesten bearmte Tackles. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst ausdrücken soll. Und er kann relativ schnell mit Power outperformed werden. Er ist also tatsächlich auch, das würde ich ganz klar sagen, der bessere Run-Blocker als der Pass-Blocker. Ja? Er schafft es nicht, so einen Anker zu setzen. Und bei Spencer Fano, der hat eine Menge Potenzial nach oben. Wenn seine Athletik noch ein bisschen in Masse umgesetzt wird, und das sollte für ein NFL-Team eigentlich kein Problem sein, so dass er und seine Technik ein bisschen ausgereifter wird, wird er auch gegen Bullrusher oder gegen stärkere Defender deutlich besser standhalten. Während Spencer Maior auch Double-Teams aufhalten kann, glaube ich das bei Spencer Fano nicht. Aber Spencer Fano wird gegen diese ganzen Speedy-Edge-Rusher, die wir im Moment in der NFL haben, deutlich besser aussehen. Es ist allerdings die Frage, ob aufgrund seiner körperlichen Defizite er tatsächlich Tackle spielen soll. Spencer Fano ist so einer, wo man sich nicht sicher ist, ob es nicht besser wäre, wenn er, also dass er gut ist, ist keine Frage, aber dass er nicht sogar Richtung Guard transferiert. Und da wäre er sofort der Nummer 1, die Nummer 1, oder der Nummer 1 Guard auf dem Board. Sofort. Das ist halt ein relativ großes Problem und eine relativ große Frage. Und wenn ich dann sehe, von wegen, wir wollen mit Physis anfangen, dann sage ich ganz klar, okay, dann ist Spencer Fano eigentlich gar nicht so der Richtige für uns. Also wir müssen dann tatsächlich auch auf die Entwicklung dementsprechend gucken. In einem System mit McDaniel hätte ich sofort gesagt, okay, da ist Spencer Fano der Richtige. Einer, der mit Speed nach außen kommt, der auch auf dem zweiten Level noch ordentlich fürs Run-Game freiblocken kann und den da auf Guard hinsetzen würde, hätte super gepasst, wäre perfekt. Bei unserem neuen Regime bin ich mir da halt eben nicht so sicher, weil halt eben seine körperlichen Fragezeichen dann doch noch groß sind. Allerdings, und das möchte ich auch nicht verheimlichen, er hat deutlich größere Upside als Spencer Maior. Also wenn man ihn dazu kriegt, dass er tatsächlich die Technik dementsprechend verfeinert und er dementsprechend Masse aufbauen kann, ist er auf jeden Fall dann auch vom Football-IQ her wahrscheinlich der bessere O-Liner. Die Frage ist halt, ob es auf Tackle reicht.
Ja, das ist ja tatsächlich bei Fano das Interessante. Du hast es schon angesprochen, dass er gesnappt hat beim Combine. Und tatsächlich sieht die NFL ihn auf allen Positionen. Also es gibt auch wohl Gerüchte, dass einige ihn auf Center sehen. Und das kann
da ich wäre mir auch mit Abstand sofort der Beste.
Ja, mit Abstand.
Ich finde ihn als Center, finde ich ihn eine Idealbesetzung.
Und deswegen muss man da mal gucken, was nachher wird. Und ich muss mich, glaube ich, beim Alter, weil ich habe hier zwei verschiedene Daten hier. Zum einen hat er, also entweder ist er jetzt, wird er 22 in der Saison oder er wird vor der Saison 23. Ich weiß nicht, welches Datum jetzt richtig ist. Das kann ich jetzt gerade auch nicht verifizieren. Aber um euch bei den Daten mal abzuholen, natürlich, Utah spielt jetzt nicht in der krassesten Conference. Er hat aber diese Saison bei 382 Pass-Blocking-Snaps 5 Harries zugelassen. Kein Hit, kein Sack. Und das zeigt schon wieder. Also das zeigt einfach seine Klasse. Und er hat 3 Jahre jetzt bei Utah gespielt. Die erste Saison auf Left Tackle, das war ein bisschen schwierig. Er ist dann am Ende der Saison auf Right Tackle gegangen und hat dann die nächsten beiden Jahre auf Right Tackle gespielt. Und das sehr, sehr, sehr erfolgreich. Er hat sogar 4 Jahre gespielt. Entschuldigung.
Also um es mal ganz kurz zu sagen, das Alter kann ich jetzt auch nicht verifizieren, aber er mag jetzt nicht in der besten Conference gespielt haben oder so, aber das Level seiner Gegner, wenn man das mal so vergleicht, war nicht schlechter als bei Maujoa. Ne? Und wenn ich das hier jetzt nochmal richtig sehe, mehr als 2200 Snaps am College, bei 360 Pass-Blocking-Snaps in seiner letzten Saison hat er, glaube ich, keinen einzigen Sack erlaubt.
Nee, auch kein Hit. Also.
Und trotzdem, es gibt in der Big 12, ich glaube, der spielt ja in der Big 12, du bist mehr der College-Experte als ich, da gibt es einige der besten Defensive Fronts insgesamt. Und da hat man seine Armlänge, und das ist halt das Entscheidende, ich habe ja vorhin so auf seine Armlänge hingewiesen. Ich finde, man hat seine Armlänge im College nicht gesehen. Man hat nicht gesehen, dass er so kurze Arme hat. Ja? Jetzt ist College immer noch ein anderes Niveau als NFL. Und ich finde, das ist schon ein Outlier, was die Arme angeht. Ich persönlich sehe ihn tatsächlich weniger als Tackle, eher als Guard. Aber es schadet ja auch nicht, einen Spieler zu haben, den du kreuz und quer durch die Line schieben kannst. Ne? Aber nochmal, seine Gegner waren jetzt irgendwie nicht verlost
im College. Nee, das auf keinen Fall. Aber also im Vergleich zu Maujoa ist das schon ein bisschen qualitativ nicht viel, aber durchaus weniger, weil er hat einfach, also Florida, wie gesagt, Notre Dame und dann auch die Playoffs, Texas A&M, so, das ist schon ein anderer Jam, das kann man durchaus sagen, aber natürlich nicht extrem. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Division 2 gespielt hätte oder so. Das auf gar keinen Fall. Das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Genau, nee. Aber das soweit zu Mr. Fano. Und dann tatsächlich komme ich dann zu einem Spieler, wo ich sage, viele würden das vielleicht als Reach bezeichnen. Ich finde den Spieler aber durchaus interessant und fände ihn auch, wenn wir nicht zurücktraden, selbst an 11 interessant. Und da spreche ich über den Offensive Guard von Penn State, und zwar Vega Ioane. Also er wird halt hauptsächlich Vega inzwischen gesprochen, weil Olaiwa Vega ist sein richtiger Vorname und Ioane ist sein Nachname, aber oft wird er als Vega bezeichnet, nicht als Vegeta, aber immerhin ein Vega. Und genau, also er ist auf dem Papier Offensive Guard, nichts anderes, das definitiv. Und ich finde ihn super interessant. Der ist fast 22, 6 Fuß 4 groß, 328 Pfund. Ne? Also wir haben gerade über Fano gesprochen, 6,6 und bei Maujoa 315 bzw. 308 Pfund. Ioane ist 6'4 und wiegt 328 Pfund. Also das ist schon mal nochmal ein ganz anderer Jam. Und er ist eben der klassische Guard, wenn man das so beschreiben möchte. Micho, was weißt du zu Ioane?
Ja, also sagen wir mal so, das ist ein Guard mit Pass Protection vom Herrn. Ja? Also der hat in der gesamten 25er Saison bei 613 Snaps keinen Sack zugelassen, keinen Quarterback-Hit zugelassen und 4 Hurries. Ja? ist auch wieder so ein richtiger Anker, so ein richtiger Brocken in der Line, den kannst du einfach nicht wegschieben. Du musst irgendwie gucken, wo du an ihm vorbeikommst, und er hat dann vergleichsweise längere Arme. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da ist er auch zwar am unteren Durchschnitt, aber ne, da kommt man auch nicht so einfach vorbei. Was mich an ihm beeindruckt hat, ist, er kann Defenses lesen. Er erkennt also sehr schnell, wenn da irgendwie ein Stunt oder sonst irgendwas kommt, und ist dementsprechend auch sehr schnell dabei. Dann da ist jetzt, also er macht das alles mit einem sehr, sehr, sehr guten Auge. Selbst Double Teams, die hält er tatsächlich fast schon mit einer Hand, zumindest kurzzeitig auf, um anderen Zeit zu geben, ranzukommen. Also das ist eine reine Kraftmaschine. Er hat trotzdem so gut wie gar nicht mit Verletzungen zu tun und vor allen Dingen nicht mit Flaggen. Normalerweise hast du ja Leute, die so, ich sag jetzt mal, da stehen wie so eine Wand, die würden, die müssen irgendwann zugreifen, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Bei ihm nicht. Er hat 3 Flaggen bekommen in 2024 bei 16 Starts. Das ist quasi für einen Offensive Guard ist es gar nichts, ja. Dann kommen wir aber gleich zu seinen Problemen. Er ist nicht schnell genug, um im Runblocking wirklich eine Waffe zu sein. Er kommt also nicht schnell genug auf das zweite Level und ist da auch nicht derjenige, der dementsprechend dann Spieler, die in Bewegung sind, noch einen guten Block setzen kann. Da muss er tatsächlich noch ordentlich dran arbeiten, vor allen Dingen Outside Zone Schemes, also sowas, was wir eigentlich mit Devin Achane auch viel spielen würden. Da ist er tatsächlich nicht gut drin. Das muss man ganz klar sagen. Seine Beweglichkeit zur Seite hin, beziehungsweise seine Geschwindigkeit auch zur Seite hin, ist er relativ langsam. Er muss es halt alles mit seinem Auge machen, weil er sonst nicht schnell genug dorthin kommt. Und irgendwo dementsprechend Blocks und Blocker zu bewegen und wegzuschieben, ist auch nicht seine Stärke. Er ist eher derjenige, der da steht und niemanden vorbeilässt, aber nicht jemand, der Lücken kreieren kann. Ja, dann ja. Haben wir dann dementsprechend, ja, er ist auch nicht der Größte. Das ist, finde ich, aber jetzt gar nicht so das Problem, weil zwar erlaubst du da mit dem Blick auf den Quarterback, du erlaubst dem Quarterback aber auch, wenn du einen dementsprechenden Quarterback hast, auch drüber hinweg zu gucken. Was ich mich frage ist, bei Joane, ich habe bei ihm eine Grade irgendwann, ja, Mitte erste Runde tatsächlich. Ich würde also ihn an 11 nicht unbedingt hundertprozentig nehmen wollen, weil ich frage mich, inwieweit so ein Guard zu dem Spielstil von Malik Willis passen würde. Auf der anderen Seite, ne, wenn wir von an Sullivans denken, physisch ist er definitiv.
Kann ja. Ich, es ist, ich, du hast recht, aber das ist ja im Prinzip, deswegen spielt er auch Guard und nicht Tackle. Ich glaube, das kann man definitiv mal festhalten. Du bist halt als Guard, die Guard sind in der Regel weniger beweglich als einen Tackle. Die sind massiver, die sind in Anführungsstrichen weniger sportlich. So, also die sind super sportlich. Ne? Also es sind krasse Maschinen, aber eben da fehlt ein bisschen die Agilität und solche Geschichten. Und eine Sache, wenn wir sagen, der ist nicht gut im Run-Blocking, dann ist das gemessen an dem, wo wir ihn haben. Also wenn ich ihn jetzt mit einem Guard, den wir in Runde 3 draften könnten, vergleiche, dann ist Joane in der Regel immer noch deutlich, in Klammern, besser als die Guards, die wir da bekommen können. Es sei denn, es ist ein Guard, der wirklich extrem stark im Run-Blocking ist, aber dann natürlich wahrscheinlich eine absolute Nulp oder nicht ganz so gut im Pass-Blocking. Nur damit man, das klingt nämlich immer, ich habe da immer so ein Thema mit, wenn ich Coverage zum Draft höre und dann, oh ja, der hat Defizite da und da, und du denkst so, aber wir sprechen hier über ein First-Round-Talent. So, ja, das heißt, aber gerade bei First-Round-Talents lehnt man da natürlich eine etwas andere Messlatte an und sagt, okay, der ist halt gemessen an dem, was er sein könnte, nicht so stark im Run-Blocking.
Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Also, wie gesagt, wir haben vorhin schon über die Qualität der Draft-Klasse gesprochen. Und ja, er ist First-Round-Talent. Er ist aber in meinen Augen halt eben eher zweite Hälfte erste Runde, eben wegen seiner Schwächen. Und wenn wir vom Run-Blocking reden, da reden wir dann eher davon, dass er Upside hat in dem Bereich, beziehungsweise dass man da eventuell noch was dran tun kann. Aber er wird nie das Top-Level im Run-Blocking erreichen. Das hast du aber selten. Du hast ja selten, dass immer alle alles können. Ja, das wäre dann halt eben Blue-Chip-Player. Ja, aber ich finde es schon halt im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, vielen oder einigen NFL-Guards, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Robert Hunt. Ja, der war deutlich besser im Run-Blocking und auch im Pass-Protection. Und dann sieht man das vielleicht. Robert Hunt haben wir damals in der zweiten Runde geholt. Und ich finde, er ist Pre-Draft ein besseres Prospect gewesen als Joanne.
Ah, okay, da würde ich dir widersprechen. Also, gerade im Pass-Blocking ist das, also, ich habe selten einen Guard gesehen, der so stark im Pass-Blocking war. Der kein First, also, ich kann mich an keinen erinnern, der so stark im Pass-Blocking war, dass er nicht First Round Bust bekommen hätte. Also, das, also da bin ich definitiv ein bisschen anders. Also da gehen wir sonst einfach so ein bisschen auseinander. Genau. Aber das, was du sagst, ist natürlich grundsätzlich richtig, dass du dir einen Spieler holen kannst in der zweiten Runde, der vielleicht gar nicht so viel jetzt mitbringt, der als Prospect nicht ganz so stark gesehen wird, aus verschiedensten Gründen, der sich aber dahin entwickeln kann. Und das ist ja im Prinzip das, was du versuchst ab Runde 3, natürlich Runde 2, aber besonders ab Runde 3, vor allem Runde 4 zu bekommen. Spieler, die mindestens in der Rotation spielen können, obwohl es das Prospect vielleicht an sich gar nicht so hergibt.
Was ich vielleicht noch zu Johannes sagen möchte, auch großer Vorteil, hat sowohl Left als auch Right Guard gespielt. Ist also nicht auf eine Seite festgelegt. Das sind Guards meistens nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Da ist die Seite nicht so wichtig wie bei Tackles. Was aber schon ein großer Vorteil ist, wenn wir an Savi denken. Savi könnte, also ich hoffe ja, dass der noch einen Sprung macht. Man hat das gerne mal, dass O-Liner oder dass Rookies im ersten Jahr ja strugglen. Das zweite Jahr ist dann das, was dann auch vielleicht nochmal mitzählt. Und da hoffe ich ja, dass Savi da noch den Sprung nach vorne macht. Wenn er das tut, ist Ojane die perfekte Ergänzung für Interior. Und wenn er es nicht tut, ist Ojane der perfekte Ersatz. Also von daher, das passt dann schon. Aber du
Wobei,
würdest ihn definitiv an 11 nehmen, ne?
ich würd das neue Regime nicht dafür kritisieren, Johann an 11 zu nehmen. Da
Okay.
bin ich ehrlich. Weil.
Ehrlich gemeinte Frage, die habe ich jetzt tatsächlich für mich auch noch nicht so beantwortet. Du hast Maloa ist weg und du hast dann an 11 die Wahl zwischen Joanne und Feno.
Ich würde mit Fano gehen. Also das auf jeden Fall, weil einfach die Versatilität und. Ich meine, du bist kein großer Fan von Brewer. Ich sage ja, Brewer ist ein Top 3 Center in der Liga. Da gehen wir einfach auch
Ja, da gehen wir auseinander.
weiter auseinander, sagen wir es mal so. Was ja auch okay ist. Aber wie gesagt, ich sage, Brewer aufgrund der letzten, vor allem der letzten Saison, stand jetzt ein Top 3 Center der Liga. Er hat aber noch keinen neuen Vertrag. Und wir haben ja jetzt gesehen, was Linderbaum für einen Vertrag bekommen hat. Und da muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich weiß nicht, ob ich Brewer 21, 23, 24 Millionen im Jahr zahlen wollen würde. Das ist wieder, auch wenn er ein Top 3 Center ist, der Gap zwischen Linderbaum und Humphrey sind 9 Millionen. Und ich würde sagen, Humphrey ist meine Nummer 2 auf Center. Deswegen, und ich glaube nicht, und wenn wir dann 19 Millionen bezahlen würden für Brewer, da könnte man auch sagen, okay, mit Anstieg des Caps und so weiter ist das halt. Stand heute haben wir nicht mit ihm verlängert. Das heißt, Fano könnte auch jemand sein, wenn das nicht funktioniert, den auf Center zu ziehen. Und du hast schon gesagt, wäre wahrscheinlich ein exzellentes Center-Prospect. Und natürlich hast du dann, und das ist jetzt auch noch eine generelle Sache im Draft, warum das bei manchen Positionen, gerade bei Running Back, weil du hast mit diesem 5-Jahres-Vertrag, du hast ja einen 4-Jahres-Vertrag plus 5-Jahr-Option, hast du einfach einen finanziellen Vorteil, weil Fano wird nicht so viel verdienen wie die Top Center. Er wird viel verdienen, aber nicht so viel wie die Top Center. Das heißt, du hast über 5 Jahre hast du einen Credit. Also du bekommst quasi, bezahlst weniger für das, was du eigentlich bekommst, im Optimalfall, wenn Fanu jetzt ein Top-5-Center der Liga werden würde. Und das ist im Prinzip der Vorteil dahinter. Natürlich hast du dann immer noch für einen Center eine hohe Summe ausgegeben. So, jetzt kann man das so und so sehen. Da gibt es auch Leute, die sagen, Center ist super wichtig. Es gibt Leute, die sagen, Center ist okay wichtig.
Du weißt aber genau, zu welcher Fraktion ich
gehöre. Ich weiß, wozu du gehörst. Ich wollte die Diskussion nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, dass es da beide Richtungen gibt. Und für die einen wird es ein bisschen zu hoch sein, für die anderen ist es scheißegal. Und wenn man überlegt, Fano wird, das heißt, wir hatten über 10 Jahre theoretisch ein Center. Ey, fein. Ist für mich fein, wenn wir dafür ein Elite-Center bekommen. So, das vielleicht zur Einschätzung dessen, warum ich mit Fano gehen würde, anstelle von Ioane. Aber ich, wie gesagt, das würde ich schon hinterfragen.
Ich bin auch bei dir. Würde auch Fano vor Ioane nehmen.
Genau, aber ich würde es, zum Beispiel, wenn Fano jetzt schon weg ist, würde ich es nicht kritisieren, wenn sie Ioane nehmen. So wäre ich, weil ich sehe, warum man ihn draften sollte. Viele werden sagen, das ist ein bisschen früh. Verstehe ich auch. Aber ich glaube, er ist einfach super solide und ja, dementsprechend. Genau.
Also sehe ich ähnlich. Also ich verstehe, was du meinst. Ich würde es nicht ganz so gut finden. Ich glaube einfach, dass du mit einem Malik Willis, wenn du seine Stärken, du willst ihm eine realistische Chance geben. Die Diskussion hatten wir ja intern zumindest schon mal. Du willst ihm eine realistische Chance geben und eine realistische Chance geben heißt von wegen, du musst ihn auch aktiv bewerten können. Und der ist halt ein Dual-Threat-Quarterback und du musst ihn dann auch bewerten können, teilweise wie er bei designten Runs oder sowas aussieht. Ja? Und da brauchst du halt einen Spieler, in meinen Augen, der halt dementsprechend auch Run blocken kann gut. Und da ist halt Fano deutlich vor Ioane. Ne? Und da weiß ich halt nicht, inwieweit Ioane in der Beziehung sinnvoll ist. Es ist ja kein schlechtes Prospekt. Ne? Also da, ich habe den ja immer noch irgendwo Mitte erste Runde, so irgendwie Top 15 oder sowas. Das wäre jetzt auch kein Mega-Reach. Aber ich würde halt downtraden, wenn jemand mit einem Angebot kommt. Wenn zum Beispiel die Lions sagen von wegen, wir möchten gerne Ioane haben und wir springen dafür an 17 und kriegen noch einen Drittrunden-Pick oder sowas, ja, go for it.
Ja gut, da müsste noch ein bisschen mehr kommen, aber ja, also ich gehe damit mit. Also es gibt, glaube ich, ich hatte mal zwei, ich glaube inzwischen, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch einen Spieler gibt, wo ich sagen würde, ja, da würde ich nicht für backtraden, aber das kommt nicht in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, wir gehen zu dem nächsten Spieler, der bei dir tatsächlich auch noch in First Round hat. Da gehen auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, ob er Tackle 3 oder Tackle 4 ist. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man von dem anderen Tackle die Upside bewertet. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Alabama und dort sprechen wir über Caden Proctor. 20 wird mit 21 Jahren spielen, Offensive Tackle von Alabama, 6'7 groß und 366 Pfund. Micho, du hast ja schon mal von einem Kühlschrank bei Maui Goa gesprochen.
Ja.
Ist Caden Proctor dann der Kühlschrank mit Freezer-Funktion? Also so,
ja, genau, das ist so ein American Double-Sided Kühlschrank.
Jeez, das ist massiv.
Und zwar mit so Sprungbeinen, weil der Typ ist tatsächlich total athletisch. Also wenn ich überlege, auch wie beweglich er beim Combine getestet hat, das ist schon heftig. Also das ist deutlich über Majoa, was die körperlichen Traits angeht. Ja? Dementsprechend natürlich, den kriegst du auch nicht weg. Der hat einen, wenn der steht, dann steht der. Ja? Aber der ist ein guter Runblocker. Gerade wenn es darum geht, irgendwie eine Gap frei zu blocken und dann durch die Gap nachzustoßen oder vorzustoßen, da kommen die Tackle definitiv nicht hinterher. Also das ist tatsächlich relativ schwierig. und kommt selbst mit auf das Linebacker-Level, wo er von der Beweglichkeit her mit Linebackern mithalten kann. Und das bei der Größe. Also ist halt der absolute, das absolute Nonplusultra. Auf der anderen Seite, er hat nur Erfahrung als Left Tackle. Das heißt, man müsste ihn umschulen auf Right Tackle oder man müsste Paul halt eben aufgeben. Das würde ich halt auch nicht sehen. Und so eine Umschulung ist halt nicht so einfach. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gehört und man verzeiht mir diesen. Also ich selbst habe E-Tackle gespielt, dann müssten wir mal einige bei uns in der Community fragen, die das getan haben schon. Aber ich habe mal gehört, das ist genauso, wie wenn man sich plötzlich den Hintern mit der anderen Hand abwischt. Das ist halt tatsächlich nicht so einfach. Er hat ein paar Technikprobleme, er ist also noch relativ roh. Das finde ich ist aber eine Geschichte, die man dementsprechend überarbeiten kann. Und ja, natürlich reden wir hier wieder über kurze Arme. Die sind ungefähr von der Länge von Marioa. Ja, es ist vor allen Dingen, dass er später so ein bisschen, ihm fehlt noch so ein bisschen das Auge, tatsächlich, was er wie tun muss. Und das mit diesen 370 Pfund, fast 370 Pfund, während der Saison. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, dass da dieses Gewichtsmanagement bei ihm ein Problem sein könnte. Und da gibt es dann halt eben auch leichte Fragen bezüglich des Charakters beziehungsweise der Attitude, die er mitbringt. Das sind so die Probleme. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt alle, das ist jetzt der vierte Spieler, den wir besprechen, davon hat er wahrscheinlich die meiste Upside. So. Er ist halt relativ roh und da muss man sich drauf einstellen. Dementsprechend habe ich ihn hinter Fane und Marioa. Ich hätte ihn, glaube ich, von der Draft Grade her aber ungefähr in derselben Richtung wie Ioane. Also irgendwo zwischen 15 und 20. Vielleicht sogar leicht über Ioane. Darüber habe ich mir so tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Einfach wegen des Potenzials. Das kann natürlich auch schön in die Hose gehen, wenn er nicht dran arbeitet, wenn er seine Technik nicht verbessert, weil es halt eben mit der Work Ethic Probleme gibt oder sowas. Dann hast du da halt eben diesen Kühlschrank da stehen, der vor allen Dingen eins macht, nämlich stehen. Und wenn er dann dementsprechend nicht das nicht ja ändert, ich sag mal, Leute mit dem Gewicht kriegst du dann irgendwann auch in den späteren Runden. Also du draftest ihn vor allen Dingen in der ersten Runde wegen der großen Upside.
Ja, das ist so ein bisschen auch, denke ich, sein Thema, wenn man ihn spielen sieht, ist, initial ist er nicht schlecht, aber wenn das Play so ein bisschen länger dauert, dann hat er oft Probleme auch einfach den Block zu sustainen, also den Gegner da zu behalten, wo er bleiben sollte und nicht den Weg zum Quarterback freizugeben. Das ist so ein bisschen Thema bei ihm. Und er war 2025, das sei noch erwähnt, auf der Bruce Feldmans Freaklist. Also, das sind halt so athletische Freaks. Und das ist halt, der hat halt 815 Pfund gesquattet. Also, das ist halt, was sind das? 350, 300 Kilo als Squat? Jesus. Also,
Olympiareife.
definitiv. Also, und 32 Inch Vertical Jump, damit ist er fast im 90%-Teil. Ich glaube, wenn das, was er am Potenzial hat, nicht ausgeschöpft wird, kann er immer noch ein guter Guard sein. Darüber sprechen wir jetzt die ganze Zeit öfter. Aber es ist, ich finde, es ist in dieser Klasse wieder auch extrem, nicht so wie bei anderen Klassen, dass viele Tackle, dass die, wo es schon so Guard-Bust gibt, also wo man schon sagt, ja, vielleicht eher. Und bei Proctor sehe ich das tatsächlich ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass er langfristig, wenn er sich nicht weiterentwickelt, dass er immer noch ein guter Guard sein könnte. Ist aber vermutlich, wenn wir auf unseren Draft gucken, ich glaube nicht, dass er bis zu uns fällt, weil dafür ist das Paket einfach zu intriguing.
Also meinst du bis Platz 11 oder meinst du bis
30, bis Platz 30, genau.
30?
Also
Ich würde es kritisieren, ihn an 11 zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, dass da andere Spieler in anderen Positionsgruppen noch da sein werden, die ich tatsächlich höher auf dem Board habe.
an 30.
Ja, an 11.
Ja, also da würde ich schon, okay, also haben die jetzt irgendwie einen Magier gefunden, der auf einmal das Beste aus den Spielern rausholt, aus der Offensive Line. Also das würde ich auch kritisieren. bin ich ganz ehrlich. Genau. Und dann kommen wir von Caden Proctor zu einem Spieler, der bei manchen halt höher ist, und das war der Spieler, über den ich gerade schon, den ich gerade angedeutet habe, und das ist Monroe Freeling. Der ist das Tackle von den Georgia Bulldogs. Der hat auch inzwischen, der wird mit 22 Jahren spielen, der ist auch 6'7 groß, wiegt aber 50 Pfund weniger, also 315 Pfund. Das sind ähnliche Maße, wie sie Maui Goa hat, ein bisschen größer und allgemein auch ein bisschen längere Arme. Aber ja, warum, Michael, ist er nicht im Top-Tier, wenn er doch ähnliche Maße hat?
Ja, ich verstehe nicht, dass er teilweise mittlerweile Top-10-Bass bekommt. Ne? Er ist halt auch ein Versprechen. Er ist auch ein ziemlicher Athlet. Er hat die dementsprechende Armlänge. Hier reden wir mal über einen, der deutlich am oberen Ende des Mittelfelds und nicht am unteren Ende des Mittelfelds ist, was die Armlänge angeht. Er ist verdammt schnell. Sowohl vertikal als auch horizontal ist er richtig, richtig schnell. Dementsprechend auch was den Sprung angeht. Er hat einen Basketball-Hintergrund. Da sieht man seine Athletik. Also da ist er nochmal, was diese Beweglichkeit und sowas angeht, nochmal eine ganze Nummer größer. Ist auch mit seinen Händen extrem gut. Also er schafft es auch durch Hände eines Pass-Rushers durchzuarbeiten. Und wenn er erstmal die Hände am Defender dran hat, dann bewegt er den. Dann bewegt er den auch wirklich. Ja. Und er kommt relativ gut durch. Er hat zwar hier und da mal mit einer Verletzung, aber das ist Kleinkram, was er damit zu tun hat. Auch sein Thema ist das Run-Blocking. Er müsste eigentlich auch in der Pass-Protection etwas besser sein, von seinem Skillset her. Da fehlt es also noch so ein bisschen an der Technik. Aber wenn man zum Beispiel in Gap-Schemes arbeitet mit ihm, das heißt, wenn es weniger darum geht, von wegen den Spieler nach außen in den freien Raum zu kriegen, sondern erstmal die Lücke frei zu blocken, da verliert er oft so ein bisschen die Leverage. Da ist er nicht so besonders gut. Und tatsächlich hat er dann ein Problem gegen gute Defender mit der Power. Ja? Er muss also noch ein bisschen Gewicht zulegen, ohne seine Athletik zu verringern. Das ist das eine, und er muss an seiner Technik ganz schön arbeiten. Das heißt, auch da hast du hast hohes Potenzial. Er hat das Potenzial aber noch nicht so oft gezeigt wie andere. Also bei mir ist er jetzt tatsächlich ein Tier hinter Fano und Proctor. Bei mir ist er Ende erste Runde eigentlich sogar erst. Und wie gesagt, er bekommt teilweise Top 10 was. Eben weil die Leute denken, ja, wenn der 100% davon auslotet. Ich glaube nicht, dass er diese 100%, die man irgendwo von in seiner Upside sieht, dass man die erreichen wird. Sondern ich glaube, dass er tatsächlich immer wieder Probleme haben wird auf NFL-Level. Sowohl im Run-Blocking als teilweise auch im Pass-Blocking. Er wird mit Sicherheit ein guter Tackle sein, aber er wird nicht der Anker einer Line sein, wo du sagst von wegen, hey, okay, da passiert nichts oder sowas. Das glaube ich tatsächlich nicht. Er wird auch kein Swing-Tackle sein, sondern deswegen Ende erste Runde. Er wird eine Line, unsere Line sowieso schon verstärken. Wobei man auch hier sagen muss, er hat vor allen Dingen Erfahrung auf Left-Tackle. Ja? Das ist so, auch wieder das Thema für ihn. Aber auch da haben wir wieder das Problem, was nützt dir ein Spieler, wenn du Malik Willis bewerten willst, der in den verschiedenen Bereichen so viel Schwächen hat, der zu lange braucht, um tatsächlich dann auch eine wirkliche Verstärkung zu sein. Ich glaube, da brauchst du tatsächlich dann einen etwas anderen Spieler, zumindest wenn du so viel hergibst. Wenn wir ihn an 30 kriegen können, würde ich das nicht kritisieren. Ich bezweifle, dass der bis 30 zu uns fällt.
Ja, ich glaube auch, also dass der vorher geht, einfach weil er dieses Potenzial bietet. Und ich sage, wenn man sich die 24. Saison anguckt, da hatte er wahrscheinlich seine besseren Spiele auf Right Tackle und nicht auf Left Tackle. Er hat Spiele auch gehabt, wo er beides gespielt hat. Und dann aufgrund von Verletzungen ist er komplett auf links gewechselt. Und Du hast es schon gesagt, also im Run-Blocking Feature-Fehl, was auch auffällt, wenn man sich den mal anguckt im Tape, er spielt relativ aufrecht. Und das ist eben was, was immer ein bisschen schwierig ist. Warum ist das schwierig? Wenn ich recht aufrecht spiele mit meinem Oberkörper und einen Stoß bekomme, dann ist der Hebel viel größer, als wenn ich kompakter stehe. Und das ist im Prinzip das ist einfache Hebelwirkung. Also reine Physik, das muss man auch so ein bisschen, das fällt unter Technik. Das ist einer der größten Kritikpunkte bei ihm tatsächlich, wo er an sich arbeiten muss und das Ganze so ein bisschen, ja, auf das nächste Level heben muss, wenn er denn Erfolg haben möchte.
Ich nehme an, du hast gesehen, wie ich genickt habe.
Ja, habe
ich. Gehört, meine ich, gehört.
Ja.
Weil wir haben uns ja immer noch nicht gesehen. Also Rico und ich, wir kennen nur unsere Stimmen. Wahrscheinlich würde ich, wenn Rico irgendwie quer durch die Innenstadt rufen würde, würde ich Ricos Stimme erkennen. Aber wenn er würde ich an ihm vorbeigehen.
Mäuschen, sag mal Piep, ne? Ja, genau. Hervorragend. Gut, dann würde ich tatsächlich, wie machen wir weiter? Weil, gut, ich weiß, wie wir weitermachen. Und zwar sprechen wir über, wir haben noch, meiner Meinung nach, zwei Offensive Tackle, die auf jeden Fall drei sogar theoretisch, die First Round Buzz haben, die aber auch in Runde 2 noch verfügbar sein könnten. Und genau da gehen auch zwei Guards rein. Aber da wir gerade bei den Tackles sind, mache ich mit Caleb Lomu weiter. Caleb Lomu ist Tackle bei Utah. So, Utah haben wir ja schon mal gehört, aber da ging es um Fano, den Right Tackle. Der Dude auf der anderen Seite ist Caleb Lomu und der, ja, logischerweise spielt Left Tackle. Also für uns schon wieder so eine fragliche Geschichte. Aber Micho, wo sind denn die Unterschiede zwischen Fano und Lomu? Warum ist Lomu eher Mitte, oder sagen wir mal Ende Runde 1 im Vergleich zu Fano Mitte, Anfang Runde 1?
Also Lomu, hier reden wir auch wieder über leicht unterdurchschnittliche Armlänge, über ja leicht unterdurchschnittliches Gewicht, aber alles so im Rahmen. Also die Körpermaße sind so im Rahmen. Er ist sehr explosiv, was vor allen Dingen was den ersten Schritt angeht. Seine Hände sind echt heftig. Also man hört es regelrecht klatschen, wenn der seine Hände, wie schnell der seine Hände nach vorne und an den Verteidiger bringt. Wirklich, man muss mal zuhören, man hört es klatschen. Das kommt auch mit einer richtigen Power. Also da denkt man manchmal so von wegen hier Herzdruckmassage oder was der mit seinem Gegner machen möchte. Dann dementsprechend dieses Pass-Rushing, das passt schon gut. Er ist immer sehr aufmerksam. Arbeitet da auch wieder mehr mit Auge. Ist ein Pull-Blocker, was vom Run-Game her, das ist seine, also dass er dass er nach außen slidet und da quasi die Defender auch mitnimmt, beziehungsweise wegnimmt, aber er ist halt, was die Power angeht, würden die meisten sagen, wahrscheinlich an seinem Limit angelangt. Das kann ein Problem sein, vor allen Dingen beim Thema Run-Blocking dann, aus der Bewegung heraus. Also das ist eine deutliche Schwäche. Das heißt, sein Run-Blocking, was eine deutliche Schwäche ist, sagt man auch, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Dann hält er seine Block auch nicht Blocks nicht komplett durch. Das Problem hatten wir ja auch schon mal bei Proctor, dass er das nicht schafft, die komplett, ja, bis zum Ende durchzuhalten und dann halt eben durchlässt. Und er entscheidet sich oft zu früh, wenn es geht, wenn es darum geht, seinen Speed, den er durchaus hat, in Kraft zu übertragen. Da setzt er zu früh dann den Anker, dreht die Hüfte und will dann die Power machen. Das kriegt er nicht ganz ordentlich hin. Da kann man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da gibt es einige NFL-Passrusher, die sich das zunutze machen werden und ganz schnell an ihm vorbei, weil diese Transition von Bewegung hin zum Stehen, die ist nicht gut. Das werden viele nutzen, um an ihm vorbeizukommen. Und die Frage ist, ob man ihm das noch beibringen kann, weil das könnte tatsächlich ein körperliches Problem sein. Muss es nicht sein. Deswegen er noch, wir reden hier immer noch über den First Round, beziehungsweise zweite Runde Tackle, ja, muss es nicht sein. Aber das kann zu einem großen Problem werden oder zu einem größeren Problem werden. Und wenn du halt einen Spieler hochpicken willst, dann, also mit hoch meine ich jetzt hier Mitte erste Runde oder sowas, dann sollte er diese Fragezeichen als Tackle halt eben nicht mitbringen. Auch da ist wieder die Frage, ob er deswegen nicht besser als Guard geeignet ist, wobei er dann halt ein extrem beweglicher Guard wäre. Ich sehe ihn tatsächlich eher als Tackle, das muss ich ganz klar sagen, aber auch ich sehe seine begrenzte Upside irgendwo, deswegen ich das für ein Risiko achte, ihn relativ hoch zu draften. An 30 kann man das machen, noch lieber wäre es mir in der zweiten Runde.
Okay, also ich sag mal, es wäre ja quasi in Ordnung, wenn wir ihn Ende Runde 1 draften würden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er an 30 noch verfügbar sein wird, einfach aufgrund der Klasse. Aber ja, er testet halt gut und bringt gewisse Sachen mit. Ich bin gespannt, wo er am Ende wirklich, wie erfolgreich er am Ende spielen, wie er jetzt spielen kann.
Aber was ich zum Beispiel ganz interessant fände, ist, wenn, machen wir jetzt einfach mal das Gedankenspiel, wahrscheinlich sitzen wir zu tief, um ein Trade-Kandidat für Ty Simpson zu sein, aber nehmen wir an, zum Beispiel die Jets wollen hoch für Ty Simpson und bieten uns das an und wir gehen runter zweite Runde und würden ihn dann Anfang der zweiten Runde kriegen. Da würde ich sagen, ist ein Sweet Spot für ihn. Also ja. Das wäre auch ein Spot, wo ich ihn sofort nehmen würde, einfach auch wegen der Upside und weil ich trotzdem sagen würde, okay, man muss ihm ja die 2 Jahre geben. Ich glaube, selbst wenn er die Upside nicht erfüllt, die er hat, dass er trotzdem ein mehr als solider Backup sein könnte und da kann man zumindest mal das Risiko eingehen.
Das, also ja, also Risiko ist ja auch relativ, würde ich behaupten. Also es ist ja nicht so, dass wir hier einen Prospect draften würden, was mega unfertig ist und so weiter.
Ja,
und so
ich würde schon sagen, wenn man ihn jetzt rein von dem, was er wirklich gezeigt hat, die Upside nicht berücksichtigt, dann wäre er für mich Mitte zweite Runde. Ja. Das ist jetzt tatsächlich der Upside geschuldet, dass ich sagen würde, man könnte ihn auch Ende erste, Anfang zweite Runde nehmen.
Stabil. Gut, dann gehen wir wieder weg von Utah und ich möchte jetzt tatsächlich, der ist bei dir ein bisschen tiefer. Ich würde tatsächlich würde ihn vielleicht sogar vor Lumu sehen und wir sprechen jetzt über den Offensive Tackle von den Clemson Tigers und zwar Blake Miller, Right Tackle. Der ist 22, 6 Fuß 6 groß, 315 Pfund schwer, also ihr merkt, da sind so gewisse Maße, die einfach so matchen unter den ganzen Offensive Linemen, gerade bei den Tackles, ist ein Spieler, der über 3600 Snaps auf Right Tackle, also 4 Jahre Starter bei Clemson gewesen. Das ist schon eine sehr, sehr lange Historie und hat sich da auch nicht allzu schlecht gemacht, auch hervorragend getestet, also großteilig im Top 25 Perzentil, für einen Vertical Jump, Broad Jump sogar Top 15, also im 85% Perzentil, beziehungsweise 87%. Und ja, Micho, wieso ist Blake Miller bei dir nicht in der ersten Runde, sondern, wenn ich das richtig sehe, maximal in der zweiten Runde, nicht maximal, sondern in der zweiten
Runde. Und er hätte, wenn ich die Upside beiseite lasse, dann wäre Blake Miller auf demselben Niveau, vielleicht sogar ein bisschen vorher verloren. Da gebe ich dir dementsprechend vollkommen recht. Was kann man zu ihm sagen? Also er ist von den Maßen her alles soweit im Durchschnitt, da ist nichts outstanding dabei, aber halt eben auch weder in die eine noch in die andere Richtung. Was bei ihm auffällt, ist halt sein Auge. Er hat sich Jahr für Jahr im Pass-Blocking verbessert, wirklich ganz eindeutig, er ist jedes Jahr der bessere Pass-Protector geworden. Und das macht er tatsächlich nicht mit seinen physischen Traits, sondern das macht er tatsächlich mit seinem Auge. Er erkennt, das hatten wir ja schon mal, er erkennt sofort, wie Defenses aussehen. Kann tatsächlich auch innerhalb einer Line das Kommando übernehmen. ist relativ groß und auch zur Seite hin relativ beweglich, hat auch einen relativ guten Speed, aber, und jetzt kommt's, ich glaube, dass er in dem Bereich allmählich am Ende angelangt ist. Ich glaube, dass da in dem Bereich tatsächlich nicht mehr viel kommt. So, dann hat er außerdem, ist er im Runblocking, und das ist halt auffällig, ne? Da ist ein tierischer Unterschied zwischen seinem Passblocking. Da hat er sich tatsächlich in all den Jahren kaum vergessen, kaum verbessert, nicht vergessen, Entschuldigung. Das liegt zum Teil auch an Technikproblemen, aber es scheint generell zu sein, dass er da, ja, dass er da kein Gefühl für hat. Was die Pass Protection angeht, hat er ein super Gefühl, ja, aber was das Run Blocking angeht, da hat er ein relativ schlechtes Gefühl her. Und seine Handtechnik ist noch sehr schwierig. Es gibt so ein paar, ja, Edge Rusher, die haben ihn wirklich mit Basic Moves komplett, ja, aussteigen lassen. Da fehlt ihm tatsächlich noch einiges und ich bezweifle so ein bisschen sein Entwicklungspotenzial nach oben. Das ist so ein ganz großes Problem. Und wir wissen jetzt nicht ganz genau, was für einen Scheme wir in der Offense spielen wollen. Aber zum Beispiel ein Zone Heavy Scheme oder sowas, da wäre er überhaupt nicht für geeignet. Meiner Meinung nach ist Blake Miller wieder einer, der auf Guard auf Dauer besser aufgehoben ist. So, du
Okay.
kannst ihn als Tackle mal spielen lassen. Ich glaube aber, dass er auf Guard die bessere Figur machen würde, wo man dann auch sein Auge nutzen könnte.
Das stimmt natürlich. Also auch hier wieder ein Spieler, der eventuell auf Guard rutscht, aber
Das zieht sich durch die Klasse übrigens durch, finde ich.
ja.
Ne? Es gibt
Und
ganz wenige klare Tackles.
ich finde tatsächlich spannend. Also ich finde, was er auch gut macht, du hast es schon gesagt, manchmal sind es so Basics-Moves, die ihn so aus dem Konzept bringen. Was ich aber wiederum gut finde, ist, dass er recovert relativ gut. Also manchmal, das sieht dann manchmal sehr komisch aus, aber er schafft es doch irgendwie noch in den Block wieder reinzukommen. Und zumindest der Pass-Rusher kommt nicht komplett easy durch. Also das ist zumindest einmal neg das ist Glück im Unglück, so ungefähr. Das finde ich das eine. Und ich gebe dir vollkommen recht, was das Run-Blocking angeht. Ich glaube einfach, wenn du jemanden hast, der ihn an die Hand nimmt und ihm sagt, ey, du musst nicht wie eine Dampflok auf Ecstasy einfach richtig direkt durchziehen und hast du nicht gesehen, sondern du musst hart rauskommen, aber fokussiert, weil manchmal knallt der raus aus den Stands. Du denkst, hat der Wurst im Auge, hat er vergessen, irgendwie den Ofen auszustellen? Das ist schon richtig krass. Aber es verpufft halt, weil entweder verpasst er seine Lane, er verpasst seine Gegner. Und das ist im Prinzip das Problem dahinter. Und ja, aber bei ihm tatsächlich, ihn hätte ich für uns auf 30. Also klar, Mitte zweite Runde wäre cool. Ich glaube nicht, dass er so weit fällt. An 30 fände ich es aber in Ordnung, muss ich gestehen.
Ja, man muss dazu vielleicht auch sagen, man hat so wirklich Ende erste Runde bis oft runter dritte Runde, und das zieht sich durch viele Positionsgruppen durch, ist oft wenig Unterschied. Es gibt wenig quasi, die wirklich im Top-Tier sowieso nicht, aber auch in der so Mitte erste Runde, die da wirklich, wo der Value perfekt ist. Und das fängt dann aber irgendwann an, erste Runde bis runter, bis Anfang dritte Runde, teilweise auch Mitte dritte Runde noch, wirklich, ja, gut zu werden, ne? Vielleicht in dem Zusammenhang auch direkt mal, ich habe gehört, dass wir da, dass die Offensive Tackle Class eine der schlechteren sein soll in dieser Draft-Klasse, eine der schlechteren Klassen, aber die Interior O-Line eine der besseren. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt eben daran liegt, weil viele Offensive Tackle halt eben tatsächlich besser Guards wären. Vermutlich.
Ja, dem würde ich tatsächlich, also sonst ergibt es keinen Sinn, dass man die Guard-Klasse so, weil so extrem gut ist die Guard-Klasse, so wie wir sie jetzt beschrieben haben, also die Spieler, wenn das Tackle sind, dann ist die Guard-Klasse nicht so extraordinary. Das kann man definitiv so sagen. Und bevor wir jetzt zu den Guards kommen, würde ich tatsächlich über einen weiteren Tackle noch sprechen, dann haben wir die Tackle die, sag ich mal, so mit Ende Runde 1 im Konsens, sag ich mal, da sind, soweit abgefrühstückt. Und da sprechen wir über den Offensive Tackle von Arizona State, und zwar Max Ihanakor. Der wird 23 in der Saison, der ist 6 Fuß 6 groß, 330 Pfund schwer. Also da haben wir diese 15 Pfund mehr bei 6,6. Und wenn ich das richtig gelesen habe und die Maße richtig gesehen habe, dann ist der ziemlich, ziemlich gut gebaut und hat sehr, sehr gut getestet.
Ja, der hat herausragend getestet. 325 Pfund, extrem beweglich. Allerdings der Mann mit den Babyhänden. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass ein Kleinkind größere Hände hat als er. Wobei die Handgröße, ja, man kann darüber sagen, von wegen, der hat eine größere Fläche, mit der er sich abstützen kann und wo er mehr Kraft für aufwenden kann oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Handgröße das Entscheidende bei einem Tackle ist. Ne? Was bei ihm halt ist, ist wirklich diese absolute Beweglichkeit wieder, im Vergleich zu seiner Größe, ja, was bedeutet, er ist zum Beispiel mit Speedrushern relativ, von Speedrush-Moves relativ schlecht zu überraschen. Das kriegt er dementsprechend gut hin. Er hat zum Beispiel fast 500 Pass-Blocking-Snaps gespielt, kein Sack, 3 Quarterback-Hits in der letzten Saison. Das ist 98,5% Pressure Efficiency Rate, das heißt, von wegen, hat so gut wie nichts zugelassen. Er hat zwei der besten Pass-Rusher dieser Klasse, hat er tatsächlich aus Texas Tech, die hat er tatsächlich einfach mal stehen lassen und er hat zwei Pressures gegen die beiden zugelassen. Das ist halt, das ist halt schon ziemlich gut. Er hat, er bringt seine Blocks zu Ende, das heißt, er zieht das auch wirklich durch. Ihm fehlt noch einiges an Technik. Das kann man aber, glaube ich, im Laufe der Zeit aufholen. Was ein ganz großes Problem ist, ist sein Auge. Das, was wir zum Beispiel bei einem Blake Miller oder sowas hatten, das hat er genau im Gegenteil. Er ist relativ leicht zu verwirren mit Stunts oder mit einfachen Moves dementsprechend. Da weiß er nicht ganz genau, wen muss ich jetzt haben. Da braucht er einen starken Center an seiner Seite, der ihm eindeutig vorab schon da die Alignments quasi sagen kann, um da nochmal auf das Thema zu kommen. Er ist auch hier wieder der bessere Passblocker im Vergleich zum Runblocking. Und ist halt an einigen Stellen auch was seinen Pass-Block-Skills angeht, noch relativ roh. Auf dem Second-Level zeigt er quasi gar keine Wirkung, was die Blocks angeht. Das heißt, auch da wieder Zone-Heavy, Zone-Game finde ich eher schwach bei ihm. Er braucht Leute, die ihn mitcarryen und dann mal sehen, ob er sich da dementsprechend weiterentwickeln kann. Er ist halt eine Wette. Er hat halt eine Upside aufgrund seiner physischen Traits auch. Aber auch da finde ich ihn relativ roh. Ich finde ihn nicht weit weg von Caleb Lomu aufgrund dessen. Ja? Also wenn wir den dementsprechend Anfang zweite Runde oder sowas auch nehmen würden, würde ich das auch nicht kritisieren. Großer Vorteil von ihm auch wieder ist Right Tackle. Ganz klar. Also das ist seine Erfahrung.
Ja, was man vielleicht auch sagen muss, wo du gerade Erfahrung sagst, er hat halt nicht viel Erfahrung. Ne? Also er wurde ja in Nigeria geboren, ist mit 13 Jahren in die USA gekommen und er hat halt Fußball und Basketball gespielt und hat erst quasi in der Highschool irgendwann angefangen, Football zu spielen. Also das war definitiv ein Thema. Also der hat noch definitiv, was das Lernen angeht, viel Potenzial. Und ich glaube, deswegen hat er auch diesen Buzz, den er bekommt. Also dementsprechend, genau, würde ich das so...
Was man vielleicht ganz klar sagen muss, das wäre kein Day-One-Starter. Normalerweise. Bei uns vielleicht schon. Ich weiß aber auch nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tut. Aber der wird eine ganze Weile brauchen, um sich in der NFL zu akklimatisieren, glaube ich.
Ja, aber da bin ich definitiv auf der Seite, dass ich sage, dass er ja die Möglichkeiten bekommen sollte zu starten. Das definitiv. Gut, dann würde ich sagen, dass wir von den Tackles so ein bisschen weggehen
Achte,
und
dann möchte ich doch noch meinen letzten Tackle einfach aufgrund des Namens nochmal erwähnen und weil man ihn eventuell auch in den späteren Runden noch bekommt. Den Namen darfst du aussprechen. Wir haben es vorhin schon mal geübt.
ach so, ja. Also, Fa'alili Fa'amur,
Genau.
über den sprechen wir.
Wake Forest, Right Tackle. Auch wieder körperliche Werte sind im Grunde genommen durchschnittlich. Das wäre so einer. Wo man sagen würde, von wegen, das wäre einer, den man in den späteren Runden mit den Upside halt eben picken würde. Nochmal, kein Day-One-Starter. Ja. Ich habe ihn, das ist mein Tackle 15 oder 16 oder sowas. Ja. Aber halt einen, den man in der vierten oder fünften Runde halt eventuell kriegen kann. Hat halt extrem gute Hände. Ja. Womit er tatsächlich auch mit der puren Kraft tatsächlich Pass-Rusher stoppen kann, ist vergleichsweise gut auch im Run-Blocking. Also was heißt vergleichsweise gut? Er ist im Pass-Blocking besser, aber er hat halt diese Möglichkeit, er kann relativ gut antizipieren, welche Lücken er schließen muss und wo Lücken entstehen. Ja, der ist technisch fehlt ja noch einiges, aber er hat bei Wake Forest halt 1300 Pass-Blocking-Snaps, hat er 2 Sacks zugelassen. Das ist tatsächlich nicht viel. Er ist ein bisschen langsam, das heißt, er wird Probleme mit Speedrushern haben. Auch hier, er spielt wieder sehr aufrecht, das hatten wir ja schon vorhin schon mal. Und ihm fehlt halt auch tatsächlich die Erfahrung. Also er lässt sich durch einige Haken von Passwort schon re relativ leicht aus der Balance bringen. Hat auch manchmal so ein bisschen ein Penalty-Issue. Aber ich sag mal, ganz klar, wir reden jetzt hier von der fünften Runde, also von so einer Art Sleeper, ja. Da würde ich sagen, von wegen, da könnte man ihn nehmen. Und hätte dann einen Swing-Tackle, den man entwickeln könnte, der das Potenzial hat, zumindest ein ganz normaler Backup zu werden. Und ich finde, das ist das, was man von einem Spieler in der fünften Runde durchaus erwarten kann. Klar, wenn alles an Upside, was es da geben würde, absolut wäre, dann wäre er auch ein Starter irgendwann. Da glaube ich tatsächlich nicht dran. Aber allein schon wegen dem Namen müsste man ihn eigentlich holen. Kommt übrigens wieder aus amerikanisch Samoa.
Ha, hier wird ja nicht. So, damit gehen wir jetzt nochmal auf ein paar Guards ein. Und einer, der auch so ein bisschen First-Round-Buzz bekommt inzwischen, ist Emmanuel Pregnon. Das ist der Guard von Oregon. Da muss man sagen, 6 Fuß 5 groß, 318 Pfund schwer, Redshirt Senior. Der wird 25 die Saison schon. Also ein Spieler, der qualitativ vielleicht sogar ein bisschen besser ist als der ein oder andere Spieler, der vor ihm gezogen wird. Aber wenn du 25 bist in deiner Rookie-Saison, dann ist das definitiv eine Sache, die negativ zu Buche schlägt. Das kann man und sollte man auch definitiv so sagen. Natürlich muss man nicht immer auf die Spieler gehen, die 20 sind, aber so 22 ist okay, 23 auch noch, aber 25 ist dann definitiv schon auf der etwas sehr alten Seite auf der sehr alten Seite der Macht, wollte ich schon sagen, aber der Rookie-Jahre.
Ja, reiner Guard, ne? Also vor allen Dingen, also, den kannst du nicht auf Center stellen, den kannst du erst recht nicht auf Tackle stellen. Der ist ein Guard, Punkt. Und wahrscheinlich sogar ein reiner Left Guard. Ja, weil das ist das, wo er vor allen Dingen gespielt hat. Er ist halt explosiv, was seinen ersten Schritt angeht, kommt explosiv mit den Händen nach vorne. Die Gegner, wenn er einmal die Hände dran hat, dann hat er auch einen Zugriff auf den Gegner, wo die sich eigentlich nicht wieder von lösen können. Er ist halt ein klassischer Guard. Das erinnert mich irgendwann mal daran, als ich mal gegen einen Tight End einen falschen Winkel hatte und tackeln musste, obwohl ich dann nur an der Seite so runtergerutscht bin. So sieht das aus, wenn ein Edge-Rusher oder ein Pass-Rusher versucht, einen Bull-Rush gegen ihn. Da braucht er gar nichts machen, die tropfen einfach so an ihm ab, die gleiten an ihm runter. Da weiß man gar nicht, was man tun soll. Dann ist er auch derjenige, der die Blocks durchhält, das ist schon ziemlich gut. Er ist halt nicht der Schnellste. Das ist ein Problem halt eben auch für das Run-Blocking. Da haben wir das Problem wieder. Er lässt sich relativ schnell von Stunts und Swifts und sowas aus dem Konzept wiederbringen. Da ist er teilweise, obwohl er beweglich ist, ein bisschen hüftsteif. Das heißt von wegen, er ist zwar relativ schnell an der entsprechenden Position oder kann relativ schnell an der entsprechenden Position sein aufgrund seiner Explosivität, aber dann ist er sehr unbeweglich. Und wie gesagt, im Run-Game, da fehlt es ihm auch ordentlich an Technik, da kann man vielleicht noch ein bisschen was aufholen, ja. Aber er ist halt eine Mauer. Er ist wirklich eine Mauer, ein Felsen, den man da schlecht wegbekommt. Er hat auch die dementsprechende Spannweite von seinen Armen her, dass es auch nicht so einfach ist, einfach so mal eben an ihm vorbeizukommen. Man muss sehen, ob sich das auf das NFL-Level ohne Flaggen überträgt. Ich finde seine Upside dementsprechend auch ein bisschen begrenzt, weswegen er bei mir eine Grade hat, tatsächlich spät erste Runde. Also wenn wir dann 30 nehmen würden, würde ich das jetzt nicht unbedingt kritisieren. Aber lieber noch später, tatsächlich. Deutlich höher sehe ich ihn nicht. Ich glaube, viel mehr gibt es über ihn gar nicht zu sagen, oder?
Na, es ist super solide. Der hat auch eine Karriere hinter sich. Der hat 2022 bei Wyoming, ist dann zu USC getransfert und jetzt im letzten Jahr hat er bei Oregon gespielt, hat in Wyoming Right Guard gespielt, danach nur noch Left Guard, beziehungsweise letzte Saison hat er auch ein Spiel auf Right Guard gespielt. Das war gegen Minnesota. Da ist der andere Right Guard der Oregon Ducks, glaube ich, ausgefallen, wenn ich das richtig weiß. Aber das ist einfach, der hat in den letzten 3 Jahren einen Sack zugelassen. Und das war gegen Texas Tech
Romello, immer die Frage, wie ich den ausspreche, Romello Hates, glaube ich.
Ja.
Und den ich tatsächlich gar nicht so gut finde, wie viele andere. Und David Bailey, Top Press ja. Halt, der meine Nummer 1 und meine Nummer 13, glaube ich, oder so.
Ja, aber das auf jeden Fall, nur damit ihr da mal ein Gefühl für bekommt, letzte Saison war extrem. Ein Sack, 2 Hits, 2 Hurries. Ich meine, danach, bei USC hatte er jeweils 13 Hurries pro Jahr, aber auch 5 Hits, keine Sacks, also ein Sack insgesamt in seiner College-Karriere. In 1825 Pass-Blocking-Snaps 3 Sacks zugelassen. Das ist halt, also viel weniger kann es dann nicht werden. Das definitiv nicht. Aber wie gesagt, ist ein Spieler, wo man sagen muss, der wird wahrscheinlich 5 Jahre max, also der wird halt, wenn er jetzt, sagen wir mal, den würden wir an 30 draften, dann wäre der 30, wenn er seinen zweiten Vertrag bekommt. Und der dürfte nicht allzu groß ausfallen, weil er dann halt schon 30 ist. Also das ist so ein bisschen, ja, muss man sehen. Ich sehe ihn eher in der, ich bin da halt wirklich so ein bisschen, wenn ich was aufbauen will, klar, 5 Jahre sind super, aber eigentlich will ich schon 7 Jahre mindestens aus dem Spieler rausholen und deswegen 23 ist bei mir so das, wo ich sage, so 24 ist schon ein kleiner Minuspunkt, aber 25 ist echt zu alt, um wirklich irgendwie, dafür musst du außerordentlich talentiert sein und das ist er eben nicht. Deswegen, ich würde es verstehen. Ich fände es nicht hundertprozentig toll, wenn wir ihn an 30 draften.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht wahnsinnig gut. Ich würde es jetzt nicht unbedingt kritisieren, aber ich muss auch ganz klar sagen, viele der Tackles, die wir vorhin besprochen haben, wo wir gesagt haben, vielleicht sind sie eher Guard, halte ich für besser auf Guard als ihn.
Ne? Ja, schon. Die meisten wahrscheinlich.
Und das wirft halt in meinen Augen auch ein bezeichnendes Bild auf die Klasse. Ne? dass du da halt das Problem, das du halt hast, ist, dass viele Tackles, die kannst du dann auf Guard schieben. Guard ist halt nicht die Value-Position und sie wären trotzdem noch besser als die tatsächlich nominellen Guards.
Ja, das stimmt. Und dann würde ich sagen, bevor wir noch ein paar Spieler nennen, wo wir sagen, okay, die Spieler können vielleicht in der Runde gehen, die Spieler in der Runde, damit ihr zumindest meinen Namen gehört habt, wenn ihr euch selber informieren könnt, wo wir so Einschätzungen haben, wir werden da nicht mehr so ins tiefe Detail reingehen, weil tatsächlich dachte ich, dass die Folge ein bisschen kürzer wird, aber hey, manche Sachen ändern sich
Gut,
einfach
es
nicht.
sind ja zwei Positionsgruppen, eigentlich sogar drei. Fast. Über
Ja,
die dritte haben wir noch gar nicht gesprochen.
das stimmt schon. Genau, aber im Detail sollten wir auf jeden Fall über einen Spieler noch sprechen, der auch so ein bisschen, ich will nicht sagen First Round Bust, weil den bekommt der nicht, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und für alle, über wen sprechen wir? Wir sprechen über Chase Bisontis, das ist der Offensive Guard, der Left Guard von den Aggies, also Texas A&M, 6'5", 315 Pfund schwer und der wird im Juni 22, also 3 Jahre jünger tatsächlich als Pregnant. Aber ich muss sagen, ich fand den im Passblock fand ich den gut. Ich fand den im Runblock nicht so überzeugend, to be honest. Und deswegen, ich verstehe nicht, woher manche Leute sagen, der geht Ende Runde 1.
Das ist, glaube ich, die Upside tatsächlich, weil die Hauptschwächen bei ihm, auch die im Run-Blocking, sind halt Technikschwächen. Ne? Er kriegt seine Hände halt relativ spät hoch, das stimmt schon, aber er braucht gerade gegen Interior Rusher oder sowas, da ist seine Handtechnik relativ noch roh. Er hat halt kurze Arme wieder. Ne? Er öffnet seine Hüften sehr früh, sodass er, das ist schon mal Pass Rusher schaffen, an ihm vorbeizukommen. Aber das sind alles Sachen, die man ihm halt eben beibringen kann. Das sind jetzt keine körperlichen Traits, wo man sagt, er ist am Ende. Und körperlich wiederum, der ist ja schon extrem gut. Da bringt er all die notwendigen Sachen mit. Das heißt, von wegen, er hat eine Upside. Wenn die komplett knapp, kommt er auf das Level von Ioane, den wir ja als Guard Number One haben. Kann er kommen. Ja. Aber halt eben, er ist jetzt halt deutlich weniger fertig als ein Pregnant zum Beispiel. Deswegen ich ihn auch Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde wieder habe. Aber, also ich habe ihn in einem Tier mit Emmanuel Pregnant. Aber er hat halt, das liegt halt vor allen Dingen an der Upside. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Und er hat ein ganz großes Problem. Da sieht man auch, dass er tatsächlich technische Probleme hat. Er hat ein Flaggenproblem. 19 Flaggen alleine in 3 Saisons. Das ist ein Problem, weil das zerstört dir halt Spielzüge und komplette Drives.
Ja, das kennen wir ja schon, ne? Ja, aber das, ja, danke dafür die Einschätzung, weil ich finde, also ich würde ihn, würdest du ihn an 43, ne? 43 draften?
Ja, das würde ich tatsächlich tun. Da würde ich sagen, okay, das ist eine Range, da finde ich es vollkommen in Ordnung. Das ist halt eben auch nur Wette auf die Upside. Es hängt halt davon ab, was man vorher geholt hat. Das ist halt immer das Problem. Es hängt davon ab, was man vorher geholt hat und was noch auf dem Board ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, es sind quasi Ioane, Pregnant und was weiß ich noch, zwei, drei andere Guards sind weg, aber es sind relativ viele Tackles liegen geblieben und es sind noch sehr viele Receiver da oder so. Und du siehst aber von wegen, bei Guards wird es komplett dünn, dann nehme ich tatsächlich den Bisontis an 43. Wenn jetzt aber zum Beispiel Pregnant und außer Bisontis kein anderer mehr, außer Pregnant und Ioane kein anderer gegangen ist, ja, und du bist dann an 43, sitzt dann an 43 und merkst aber, ein Receiver nach dem anderen ist weg, es sind kaum noch, und so weiter und es sind kaum noch gute Tackles da oder sowas, dann würde ich die Finger von Bisontis lassen und eher später zuschlagen. Also es hängt auch davon ab, wie das Board halt an der Stelle fällt. Man sagt immer Best Player Available, aber Best Player Available ist halt zum einen von Team zu Team und von Position zu Position anders, aber halt eben auch dementsprechend, wie das Board fällt. Wenn du in der Hoffnung, die Hoffnung hast, auf der Position noch einen vernünftigen Spieler mit deinem nächsten Pick zu bekommen, dann reachst du halt an der Stelle nicht. Dann sagst du halt, dann ist der Unterschied nicht so groß. Gerade was zweite Runde bis dritte Runde angeht, da sind alle Spieler zumindest in diesen Draft-Klassen, finde ich relativ eng beieinander.
Ja, da gebe ich dir recht. Und damit würde ich sagen, wir schauen uns mal jetzt so ein bisschen die Center-Klasse nochmal so allgemein an, weil wir haben jetzt, ich sag mal, Fano ist der einzige, der theoretisch Center von den Spielern, die wir gerade gesprochen haben, spielen könnte, wo sich auch viele Experten einig sind, dass das keine unwahrscheinliche Möglichkeit ist. Und wir haben es ja auch schon breit gesprochen, wie das bei den Dolphins aussehen könnte. So, jetzt haben wir in Runde 2, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt ein Center gesehen wird, muss ich ehrlich sagen. Von den Centern, die ich so gesehen habe, beziehungsweise auch da würde ich mit deiner Liste tatsächlich d'accord gehen. Also Connor Lue, Jack Slaughter, Sam Hecht und Logan Jones sind definitiv die vier vermutlich, die als Center, als Prospect Center gesehen werden. Und das ist, also, ich muss sagen, boah, das ist nicht, das lacht mich nicht so an, wie andere Klassen mich angelacht haben auf Center.
Mich auch nicht, tatsächlich.
Ja, das halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Hättest du denn ein Center, wo du sagst, den würdest du in Runde, ich sag mal, wirklich ein Center in Runde 2 oder 3 draften?
Das hängt halt davon ab, was wir sonst gemacht haben, wie ich es gerade eben schon erklärt habe. Die Center bringen alle Fragezeichen mit. Und was für mich die wichtigste Eigenschaft eines Centers ist, sehe ich halt bei keinem. Und ich sehe halt bei keinem der Center, dass er wirklich in der Lage ist, eine Defense komplett zu lesen, die Alignments innerhalb kürzester Zeit vorzunehmen und dem Quarterback so viel Zeit zu erkaufen. Die haben alle ihre Stärken, entweder im Run-Blocking oder im Pass-Blocking, aber diese für mich zentrale Aufgabe eines Centers erfüllt keiner von denen. Da hat keiner tatsächlich da das entsprechende, ja, die entsprechenden Trades. Das heißt nicht, dass sie das nicht irgendwann werden können, aber das wäre eine absolute Wette. Und dann sage ich ganz klar, dann haben wir einen Brewer, den ich in dem Bereich zwar auch nicht für super halte, aber der ist wenigstens erstmal fertig und wir wollen Malik Willis halt eben ja, bewerten. Und dann gehe ich tatsächlich an der Stelle eher mit dem Veteran, als die Wette auf einen Center einzugehen, der wahrscheinlich nicht das mitbringt, was wir brauchen.
Ja, da würde ich tatsächlich d'accord gehen.
Also du könntest argumentieren, dass Sam Hecht in der dritten Runde, der hat ansatzweise sowas gezeigt, zumindest, dass er das schnell erkennt nach dem Snap. Aber mir geht es ja auch um die Sachen, die man vor dem Snap erkennt. Und das ist ja schwierig.
Ja, sehe ich ähnlich. Wir haben jetzt schon tatsächlich relativ viel abgefrühstückt. Gibt es noch, also gerade wenn wir jetzt Runde 2 und in Runde 3 schauen, gibt es Spieler, wo du sagst, über die würdest du dich richtig freuen, wenn wir die draften würden?
Also, ja, das ist tatsächlich schwierig. Natürlich, je später es wird, desto mehr Fragezeichen haben die Spieler. Da muss man ja wirklich überlegen. Wie gesagt, es hängt stark davon ab, wie das Board fällt. Wenn irgendeiner von denen, die wir gerade eben genannt haben, in Runde 3 fällt, bin ich glücklich. Also jetzt abgesehen von den Centern, ne? Dann sage ich, nehmen wir die doch, ne? Vielleicht noch, weil er von einem herausragenden College kommt, reden wir hier von noch von einem Left bzw. Right Guard, Billy Shrout, der kommt nämlich von Notre Dame. Den könnte man sagen, der ist extrem gut, was die Pass Protection angeht. Hat allerdings Verletzungsprobleme durchaus. Hat noch das Problem, dass er sehr unerfahren ist und sich leicht verwirren lässt. Aber den in der dritten Runde zu kriegen, als Passblocker, fände ich das schon okay. Also den finde ich, den kann man noch erwähnen. Ansonsten alle anderen, wenn irgendeiner von denen bis in die dritte Runde fällt, würde ich die nehmen. Und wie gesagt, Billy Shrout ist tatsächlich, für mich hat er auch eine dritte Runde Grade. Ist so in dem Tier eher dritte Runde. Vielleicht kriegt man den sogar Ende dritte Runde oder sowas. Wir haben in der dritten Runde relativ viel Picks, deswegen finde ich das auch wichtig, über die dritte Runde zu reden. Ich finde, da kann man bei Billy Shaw zugreifen und hätte einen, der potenziell Longtime-Starter wäre.
Ja, da gebe ich dir, also ja, könnte, der hat das Potenzial, so, das würde ich sagen. Tatsächlich bin ich nämlich immer noch wieder über ein, in meiner Liste immer noch über einen Spieler gestolpert und eigentlich auch hauptsächlich nur, weil es diese Bilder vom Miami Pro Day gab, wo er neben unserem Head Coach war es Sully oder war es Heffley? Ich weiß es nicht. Ist auch im Prinzip egal. Auf jeden Fall ist es der Miami Hurricane Tackle Markell Bell. Der steht auf deiner Liste nicht drauf, Micho. Warum spreche ich ihn an? Also wir haben gerade ja über diese Maße gesprochen. 6'6", 6'5", 6'3". Na? Also das ist schon alles relativ groß. Markell Bell wird 22, der ist 6 Fuß 9 und 345 Pfund. Das ist halt einfach, ja, von den Maßen her ein absoluter Outlier. Und das ist schon krass. Der spielt halt Left Tackle. Also da ist wieder die Frage, passt das nicht? Der hat diese Saison keinen Sack zugelassen, einen Hit, 14 Hurries. Das ist schon extrem stark. Der kommt halt nicht so schnell in die Pötte und so. Sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Aber wenn man da Potenzial sieht und sagt, vielleicht Left Tackle nicht, weil Patrick Paul da spielt, entweder umschulen oder jemand, muss man mal gucken. Das ist für mich ein interessanter Name, wahrscheinlich leider keiner für uns. Aber das ist für mich immer noch so ein Sleeper, der bei vielen eher in Runde 4 gesehen wird. Und ich glaube, der kann eine richtig steile Karriere machen, weil der einfach super viel von den Ausgangsmaßen halt mitbringt. Und ja, vielleicht ist er ein bisschen zu groß, aber dieses Bild ist einfach abgöttisch. Also das findet ihr auch relativ einfach, wenn ihr es googelt. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das Hauptproblem bei dem ist ja, der ist halt nun mal wirklich tatsächlich ein reiner Passrusher. Der ist im Runblocking überhaupt nicht zu gebrauchen.
Passblocker, ja.
Und du brauchst, was habe ich gesagt?
Passrusher.
Entschuldigung. Und das Hauptproblem ist dann, du brauchst halt einen Pocket-Passer. Weil in einem Scheme oder in einem System, wo du einen reinen Pocket-Passer hast, oder einen fast reinen Pocket-Passer, da ist der super Backup-Cover auch und dementsprechend in klaren Pass-Situationen oder sowas ist das einfach ein herausragender Tackle und in den anderen Situationen ist der eher weniger zu gebrauchen, weil du signalisierst dem Team auch, wenn du ihn auf den Platz stellst, Pass. So. Das heißt, das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich glaube, dass was sein Runblocking angeht, das wirklich mies ist. Und jetzt reden wir wirklich mal von mies, wenn wir von den anderen von Schwäche geredet haben. Ich finde sein Runblocking wirklich, wirklich mies. Das heißt, von wegen, da ist er halt überhaupt nicht zu gebrauchen. Und in der Situation, wir haben es schon mehrfach gesagt, wo man mit einem Devin A-Chain als Hauptoffensivwaffe und einem Malik Willis als Dual-Threat arbeiten und den auch bewerten müssen, macht der Spieler für mich halt keinen Sinn. Das ist halt das Hauptproblem.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich wollte ihn einfach nochmal genannt haben, weil es Outlier ist, was die Größe angeht. Und wir in dieser Draftklasse irgendwie immer über genau das Gegenteil sprechen, also über negative Outlier. Das wird gerade im Edge-Bereich relativ extrem werden.
Ja, also der ist bei 95% haben kürzere Arme als er, ne?
Ja.
Aber also, da hat er auch wieder so Babyhände.
Ja, aber das ist egal. Alter, wenn du so Stümpfe nur noch hast, das ist scheißegal bei der Größe. So.
Das ist tatsächlich.
Der gibt ja jetzt eine Clothesline und dann war es das.
Aber das ist allein dieses Bild, wenn du die Körpermaße siehst, hat er diese Affenarme.
Ja.
Quasi auf dem Boden hängen und da sind dann so zwei Hände dran, die sind so groß wie bei anderen Leuten der Daumen, so nach dem Motto, von der Handfläche her. Sieht wirklich aus wie so ein bisschen wie so ein, ja, noch nicht mal. Ich würde fast schon sagen, wie so ein Orang-Utan von den Armen her.
Und der ist halt so groß, ne? Also das kommt ja dazu. So die Arme sind halt
9.
Die Arme sind so lang wie bei manchen Leuten, wie lange Beine.
Ja. Und dann auch noch viel kräftig dabei. Also das sind ja nicht dann irgendwie so, dass der dann so schlaksig ist oder sowas. Nein, der ist ja auch noch dabei. Ne? Das muss man ja auch noch sagen. Aber so bewegt er sich halt auch.
Richtig. Na gut, so, das war auf jeden Fall, das waren die Prospects, über die wir in der Offensive Line sprechen wollten, weil, und auch da kurz der Bogen gesponnen, hat unser neuer General Manager ja einfach auch gesagt, dass er über die Lions aufbauen will. Und wenn man sich die Draft-Historie anguckt bei den Packers, und das muss man machen, um zu verstehen, in welche Richtung die Dolphins gehen könnten. Ich sage nicht, dass es 1:1 wird wie bei den Packers, aber wir können uns so manche Sachen, können wir uns da rausziehen. Die Packers haben, glaube ich, in den letzten 5 Jahren immer einen Offensive Lineman in den ersten 3 Runden gedraftet, zum Beispiel. So, ne, also gut, das wird bei uns sowieso passieren, aber das sind so Sachen. Die Packers haben bis auf letztes Jahr eigentlich erst in Runde 2 oder 3 angefangen, Wide Receiver zu draften. Das ist halt auch was, wo man drauf achten kann. Aber da, wie gesagt, da schauen wir dann, wie das Board fällt. Wir wollten euch jetzt erstmal einen ersten Überblick über die Offensive Linemen geben. Wir werden euch natürlich da auch noch weitere Big Boards präsentieren, vor allem Wide Receiver, Defensive Backs, Edge, also das, wo wir tatsächlich auch Needs haben.
Secondary, ganz wichtig.
Ja, eben die Defensive Backs, und da muss man dann schauen. Also wenn ihr da Wünsche, Fragen habt, ne, schreibt uns einfach super, super gerne, schreibt uns auch auf Instagram. Der Austausch ist da auch immer super. Da auch danke für die Antworten, die immer mal wieder reinkommen, und für die Diskussion, die wir da haben. Das ist wirklich cool. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen habt oder Sachen in Folgen haben wollt, wie gesagt, boah, könnt ihr nicht über den oder das mal reden, können wir natürlich super gerne einstreuen. Bis zum Draft haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal, was wird. So. Und ja, Micho, hast du noch etwas, was du hinzufügen wollen würdest?
Ich freue mich auf die nächsten Position Boards tatsächlich.
Ich mich auch. Sehr sogar. Und dann würde ich sagen, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned.
Gewogen.
Was?
Bleibt uns gewogen.
Oh. Oder stay tuned and fins up.